SWR 1, der Feiertag morgen mit Nela Fichtner.
Hallo und herzlich willkommen. Jedes Jahr kommen jüdische Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, um mit ihren Songs und Tanzeinlagen gegeneinander anzutreten. Eurovision heißt der Talentwettbewerb, dessen Finale diese Woche in Frankfurt stattfindet. Wie sich die Jugendlichen darauf vorbereiten, berichtet Esther Saub.
Eins, zwei, go! Run.
Videodreh vor der Synagoge in Mannheim. Die Tanzgruppe der jüdischen Jugend Baden rennt auf die Kamera ihrer Trainerin zu. Eden Haas ist Tänzerin, Mitglied der Gemeinde und hat die Aufgabe, 50 Mädchen und Jungs zwischen 9 und 19 für den Wettbewerb fit zu machen.
Was uns zusammenbringt, ist, dass wir jüdisch sind. Und das ist toll. Ich glaube, dafür ist die Eurovision auch zum größten Teil da, ist dieses Zusammenkommen, dass wir die Möglichkeiten haben, Freundschaften zu schließen. Und wir verbringen Zeit miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Den Wettbewerb Eurovision gibt es seit 2002. Die jüdische Jugend Baden sucht ein halbes Jahr vorher eine Gruppe zusammen, die für den Wettbewerb trainiert. Leon gehört zu den Älteren und ist nicht zum ersten Mal dabei.
Ich bin schon, seit ich klein bin, einfach ins Jugendzentrum gegangen. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich hier mitmachen soll oder mitmachen kann. Da war ich so, natürlich. Und ja, es war ein echt krasses Erlebnis. Das erste Mal, als ich bei der Juro mitgemacht habe, haben wir direkt gewonnen. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Star.
Eins, zwei, drei, vier.
Zwei Wochen vor dem Finale. Langsam wird es ernst. Die Jugendlichen stehen in der Probehalle. Aus einer unsicheren Gruppe ist eine Formation geworden, die rhythmisch und mit sichtbarer Leidenschaft ihre Tanzschritte durchführt. Choreografin Eden Haas wirkt zufrieden.
Dieses Potenzial in den Einzelnen kommt dann über die Monate raus. Ich bin dann immer selbst geflasht, um zu sagen, wow, so haben wir angefangen und das ist das Finale. Und jetzt können wir auf die Bühne gehen und wir können wirklich sagen, die sind auch selbstbewusst nach diesen 6 Monaten, stellen sich auf die Bühne und präsentieren sich wie professionelle Tänzer.
Das Thema der Eurovision ist dieses Jahr Don't Stop Believing. Hör nicht auf zu glauben. Das ist auch jenseits des Wettbewerbs eine Botschaft, die das Jugendzentrum Chadash in Mannheim vermitteln will. Gerade in Zeiten von Kriegen und Krisen sollen die Jugendlichen Gemeinschaft spüren.
Wir haben unsere Vergangenheit, das kriegen wir schon sehr früh mit, durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern. Das macht einen ein wenig unsicher über die Jahre, gerade in den jungen Jahren. Und wenn man dann in der Schule oder mit Menschen einfach Erfahrungen macht im Bereich Antisemitismus und Diskriminierung generell, man verliert da auf diesem Weg so ein bisschen die Hoffnung. Und wenn man so tolle Projekte macht wie diese, dann gibt es einem wieder Hoffnung.
Nun hoffen Sie erstmal auf eine gute Platzierung beim Wettbewerb. Morgen in der Festhalle Frankfurt am Main.
Also ihr landet hier, Achtung, wir landen rechts hinten. Arme ziehen sich. Okay, jetzt, perfekt.
Gemeinsam gegen Antisemitismus, Hass und Hetze. Mit diesem Ziel haben die Landesregierung und die israelitischen Religionsgemeinschaften Baden-Württembergs vor fast 2,5 Jahren ein Projekt gestartet, das bundesweit Aufsehen erregte. Dabei schulen 2 jüdische Geistliche regelmäßig Polizistinnen und Polizisten, damit sie antisemitische Straftaten besser erkennen, verhindern und verfolgen können. Einer der beiden ist der badische Landesrabbiner Moshe Flohmenmann aus Lörrach. Ihn habe ich gefragt, was genau tun Sie bei der Polizei? Ist das eine Art Nachhilfeunterricht in Religion?
Also ich habe eine dreifache Aufgabe. Zunächst, es geht darum, dass die Polizisten und Polizisten sollen auch besser verstehen jüdische Religion, weil wenn man als Polizist vor einer Synagoge als Objektschutz steht und versteht nicht, was tut man da, dann kann man auch eigene Arbeit nicht so ganz richtig machen. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen bei der Polizei auch informiert sind, was ist eine jüdische Gemeinde, was machen sie da und was befindet sich hinter diesen Mauern von Synagoge. Warum braucht man überhaupt die Zäune, warum überhaupt muss die Polizisten in die Synagoge bewachen. Alle diese Themen kommen zur Sprache. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man jemand hat, mit wem man über auch solche Themen sprechen könnte. Zweite Sache ist, man ist Vertrauensperson bei der Polizei. Das heißt, die Polizisten können mit uns auch über verschiedene Themen sprechen. Und das Dritte ist, man ist auch Ansprechpartner, sowohl für das Innenministerium als auch für die Polizisten, das, was religiöse Themen im Judentum angeht.
Nun sind Sie und Ihr Ulmer Kollege Rabbi Schneur Trepnik als Polizeirabbiner angetreten, um den Antisemitismus zu bekämpfen. Wie viel haben Sie denn bisher erreicht?
Ich glaube, wir haben einiges erreicht. Ich blicke zurück jetzt auf das Jahr 2022. Nur In 2 Wochen im Dezember konnte ich einige Führungen in der Synagogen als auch in Polizeischulen machen. Ich war in Bruchsal, ich war in Lahr, ich war in der Synagoge Freiburg, Karlsruhe und Mannheim. Und ich glaube, in 2 Wochen 400 angehende Polizisten und Polizisten über das Judentum aufzuklären, schlägt schon große Wellen. Und man sieht auch Veränderungen. Manchmal kommen die jungen Menschen in die Synagoge rein, die stellen Fragen, die bekommen Antworten und sie gehen schon raus mit ganz anderer Sichtweise auf ganz einfache Fragen. Und ich glaube, das ist das, was Vorurteile auch bekämpft. Und ich glaube, wenn die jungen Menschen werden unterrichtet und sehen, was tatsächliche, moderne, jüdisches Leben heute in Deutschland alles ausmacht, werden sie auch viel besser ihre eigene Arbeit als Polizisten leisten.
Ja, da wird's spannend. Wie wirkt sich das denn aus? Also was macht ein Polizeibeamter, der über die jüdische Religion Bescheid weiß, denn anders im Umgang mit antisemitischen Straftäten als ein Kollege, der da vielleicht gar keine Ahnung hat?
Ein Beispiel. Wir Juden dürfen am Schabbat nichts mitführen in der Tasche, nichts tragen. Wir haben sogar einen Schlüssel für die Wohnung, der hängt an einem speziellen Schabbesgürtel, Schabbatgürtel. Und das macht es so, dass wir das nicht tragen, sondern es ist Teil von unserer Kleidung. Und wenn zum Beispiel ein jüdischer Mensch wird am Schabbat kontrolliert, der keinen Ausweis mit dabei führt und die Polizisten wissen nicht über diese Problematik, kann es schon da zu Konflikten führen. Aber auch, wenn Sie angesprochen haben, die Kriminalstatistik, schauen Sie mal, wir haben 3 verschiedene Stufen. Zuerst die Polizei, dann die Staatsanwaltschaft und dann die Gerichte. Wenn ein Polizist eine antisemitische Straftat nicht erkennt und übergibt es weiter an die Staatsanwaltschaft nicht als antisemitische Straftat, dann kann das auch nicht als solche registriert werden. Von daher ist es auch wichtig, dass die Polizisten verstehen, was ist Judentum, was ist Antisemitismus und was ist antisemitische Straftat und was auch nicht.
Nur ist die Polizei ja ein Spiegel der Gesellschaft und vermutlich selbst nicht frei von antisemitischen Vorurteilen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Natürlich, Polizisten sind eine große Berufsgruppe. Und natürlich auch bei der Polizei gibt es Menschen, die haben antisemitische Vorurteile bzw. Einstellungen. Umso wichtiger ist es auch, diese Menschen zu überzeugen und zu zeigen, dass Judentum ist nicht etwas Mysteriöses von nebenan. Und wir haben keine Geheimnisse. Wir laden viele Menschen zu Synagogenführungen, nicht nur die Polizisten, sondern auch die Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Schulen an jeweilige Standorte. Und ich glaube, das beste Waffe gegen Antisemitismus ist die Aufklärung, ist die Information. Als ich die Vorträge gemacht habe, ich habe gezeigt Matze. Matze, das ist ungesäuertes Brot. Und ich habe gezeigt, von was es gemacht wurde. Und dann fragte jemand, also es gibt kein Blut in dieser Matze. Ich habe gesagt, natürlich nicht. Und dann habe ich verstanden, dass diese Person meinte, dass es früher im Mittelalter, man hat Juden beschuldigt, dass Juden für Backen von Matze verwenden Blut von christlichen Säuglingen. Und wenn man sieht, dass die Matze ist nur Knäckerbrot und wenn man informiert ist, man kann auch nicht mehr diese antisemitischen Stereotype mit sich tragen. Die werden schon verschwinden.
Schätzt der badische Landesrabbiner Moshe Flohmannmann, der seit 2021 auch als Polizeirabbiner arbeitet. Die Welt ist bunt und kugelrund. Eigentlich dürfte es ja nicht so schwer sein, das zu akzeptieren. Doch manche Leute scheinen es als Provokation zu empfinden, wenn Menschen anders sind als sie selbst. Besonders, wenn es um so grundlegende Dinge wie die sexuelle Identität geht. Da schlägt die Abwehrhaltung häufig in Gewalt um. Viele queere Menschen erleben Anfeindungen und Übergriffe, die sie nicht nur körperlich verletzen. So wie 2 junge Männer aus Stuttgart, die Susanne Babila getroffen hat.
Es war vor einem Jahr nach dem Christopher Street Day in Stuttgart. Paul und Moritz, wir nennen sie so, weil sie anonym bleiben wollen, sind auf dem Heimweg und warten auf den Bus. Sie tragen Regenbogenfahnen, sind gut gelaunt. Doch dann werden sie im Bahnhof von einem Mann mittleren Alters und einer jungen Frau angepöbelt und beschimpft, erzählt Paul.
Die sind dann hinter uns im Bus eingestiegen, haben uns verfolgt und beim Aussteigen haben sie uns nochmal beleidigt, bedroht und zusammengeschlagen. Es war super beängstigend und ich fand es erschreckend, dass wir zwar 2 Leute hatten, die uns geholfen haben, aber der ganze Bus voll war und sich ansonsten niemand darum gekümmert hatte.
Moritz erinnert sich an den brutalen Angriff.
Ich habe einen Schlag aufs rechte Ohr bekommen und bin zu Boden gegangen und ab da weiß ich auch nicht mehr viel. Bei Paul weiß ich noch, dass er wie auf den Boden gegangen ist, er wurde an den Haaren runtergezogen.
Als die Polizei kommt, fliehen die Täter. Später stellt sich heraus, die brutalen Angreifer sind ein Ehepaar. Ein Krankenwagen bringt die beiden Opfer in die Klinik. Paul ist 17 Jahre alt und Schüler. Sein Freund Moritz, ein Jahr älter und in Ausbildung. Die körperlichen Wunden sind verheilt, aber nicht die seelischen, sagt er.
Naja, zum einen wurden wir als Scheißwuchteln diffamiert und eben auch bedroht im Sinne von, wir wissen, wo ihr wohnt. Das ging offensichtlich gegen unsere Identität und dagegen, dass wir auf die Straße gehen für unsere Rechte.
Denn es kann auch in Deutschland gefährlich sein, im öffentlichen Raum als schwul, lesbisch, trans, bi oder intersexuell erkannt oder dafür gehalten zu werden.
Ausschlaggebend war da eben bestimmt, dass wir auffällig waren, dass wir von diesem Christopher Street Day kamen. Ich hatte einen Regenbogenbeutel dabei, meine Schuhe sind in den Regenbogenfarben und war dementsprechend bunt gekleidet. Das scheint die Täter in der Art gestört zu haben, dass das nicht in ihr Weltbild passt, dass sie dann sich dazu entschieden haben, uns anzugreifen.
Allein im vergangenen Jahr wurden über 1000 queerfeindliche Straftaten polizeilich erfasst. Darunter war jede vierte ein Gewaltverbrechen. Doch die Dunkelziffer ist weit höher und die Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu.
Ganz klar ist, dass aus dem rechtsradikalen Spektrum immer wieder die Angriffe auch verbal gegen die queere Community kommen. Transmenschen sind ganz besonders im Motiv. Und es ist da einfach ein Hassklima, das da ganz gezielt aufgebaut wird als Propagandamittel.
Die Folgen für die Opfer sind dramatisch. Viele sind traumatisiert. Lange Zeit konnten Paul und Moritz keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und trauten sich im Dunkeln nicht auf die Straße. Paul ist seit dem Angriff in Therapie. Freunde und Eltern helfen beiden, das Erlebte zu verarbeiten, und die Täter wurden gefasst und vor Gericht gestellt. Doch was für Paul und Moritz bleibt, ist:
Wenn ich dran denke, dass ich meistens Kopfschmerzen bekomme oder Ohrenschmerzen. Und die Psyche leidet einfach noch darunter.
Die Angst, die Panik, die dadurch geblieben ist. Und naja, das Vertrauen, das man verloren hat, dass man einfach nicht sicher in der Öffentlichkeit sein kann, wer man ist.
Dieser Tag war eine Zäsur in der deutschen Geschichte, der 18. Mai 1848. Zum ersten Mal trafen sich frei gewählte Abgeordnete in der Frankfurter Paulskirche, mit dem Ziel, eine freiheitliche Verfassung zu entwickeln und einen deutschen Nationalstaat anzubahnen. Das war die Initialzündung für unsere Demokratie. Jan Tussing fasst die Ereignisse zusammen.
Im Jahr 1848 ist Frankfurt die Hauptstadt von Deutschland, genauer des Deutschen Bundes, denn das Deutsche Reich wird erst 1871 gegründet. In Frankfurt, also tagen 1848, die Vertreter der sehr absolutistischen deutschen Fürsten und verabschieden hier Gesetze für ihre Mitgliedstaaten. Im Februar des gleichen Jahres brodelt es auf der anderen Rheinseite. In Paris veranstalten die Franzosen eine Revolution, zum dritten Mal schon. Paris ist 1848 übrigens die drittgrößte deutsche Stadt. Rund 65.000 Deutsche leben dort, so viele wie in ganz Frankfurt. Die meisten von ihnen im Exil, so wie Heinrich Heine oder Karl Marx, die übrigens eng befreundet waren und sich ein demokratisches, soziales Deutschland wünschen. Sie tragen den revolutionären Funken nach Frankfurt. Im März 1848 gehen die Frankfurter auf die Straße, sagt Professor Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung am Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt.
Es gibt dann Barrikaden, es gibt Volksaufstände und plötzlich muss dann etwa der preußische König den Hut ziehen vor dem Volk und einfach Rechte nun zugestehen, die vorher immer verweigert wurden. Also es ist eine einmalige Konstellation in der deutschen Geschichte.
Showdown zwischen dem Drang nach Freiheit und dem Zeitalter der Unfreiheit. In den 34 deutschen Staaten und 4 freien Reichsstädten verlangen die Menschen mehr Rechte. Im Großherzogtum Baden geht die Revolution los. Zwischen März 1848 und Juli 1849 erheben sich die Menschen überall und erkämpfen zum ersten Mal individuelle Rechte.
Also die Märzrevolution war im Grunde tatsächlich so etwas wie die Initialzündung. Die Initialzündung einer Bewegung, die eben nicht mehr rückgängig zu machen war.
Am 18. Mai 1848 kommt in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Mal eine frei gewählte Nationalversammlung zusammen. Es ist das vorläufige Parlament des entstehenden Deutschen Reiches. Und zum allerersten Mal in der deutschen Geschichte wird eine Verfassung verabschiedet. Für den Historiker Wolfgang Bunzel der Vorläufer des heutigen Grundgesetzes.
Das ist das Markante dieses Datums, dass es sozusagen eine Wasserscheide ist, die das Vorher von einem Nachher trennt und die uns deswegen im Rückblick stark mit diesem Ereignis verbindet, weil wir unsere bestehende Gesellschaftsform und unsere politische Ordnung direkt zurückführen können auf die Paulskirche.
Und die damit zu Recht als die Wiege der deutschen Demokratie bezeichnet werden kann. Der 18. Mai 1848 ist der Beginn eines modernen deutschen Staates.
Die ganze Republik schaut heute nach Frankfurt, wo zahlreiche Festivitäten mit viel Prominenz stattfinden. In der dortigen Paulskirche kam nämlich zum ersten Mal in der Geschichte ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament zusammen, genau heute vor 175 Jahren. Und das hat Grundrechte und Grundsätze erarbeitet, auf denen unsere heutige Verfassung beruht. An den Festveranstaltungen beteiligt sich auch die Evangelische Akademie. Deren Direktorin Hanna-Lena Neuser habe ich gefragt, warum die Nationalversammlung eigentlich damals in einer Kirche stattfand.
So viele Menschen in einen großen Raum zu bringen, war zu der Zeit gar nicht so einfach. Es gab nicht so viele große Räume. Und da kam die Anfrage an die Paulsgemeinde, ob man denn die Paulskirche nutzen dürfe. Und der Kirchenvorstand hat der Anfrage zugestimmt. Also das war in erster Linie tatsächlich eine organisatorische Frage, wo man so viele Menschen zu diesem Zweck unterbringen kann und wo sie gut miteinander ins Gespräch kommen können.
Dennoch würde auch heute kein politisches Gremium, sei es noch so groß, wahrscheinlich auf die Idee kommen, in einer Kirche zu tagen. Das Verhältnis von Kirche und Staat hat sich ja stark verändert. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielen die Kirchen heute für die Demokratie?
Ich glaube, dass heute das Verhältnis immer noch sehr eng ist. Also wir als Akademien erleben das zumindest so. Wir haben vor 75 Jahren, rund um 75 Jahre, haben wir alle den Auftrag erhalten, Zivilgesellschaft mit aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dass das bis heute Bestand hat, dass Kirche und Staat sich an vielen Stellen sehr, sehr eng verbinden lassen und auch verbinden wollen. Ich glaube, das hat zumindest in der neueren deutschen Geschichte gar nicht so abgenommen, wie das oft besprochen wird.
Nun werden die Kirchen ja immer kleiner, es gibt immer weniger Mitglieder. Welche Auswirkungen könnte denn das auf die Demokratie haben?
Wir sind natürlich in der Kirche gerade in einer Phase, wo diese Austritte, dieser Rückgang der Mitglieder natürlich auch finanzielle Folgen hat. Die Kirche wird sparen müssen, wird Leistungen einstellen müssen. Viele Dinge wird Kirche nicht auf Dauer bereitstellen können und viele Aufgaben, die die Kirche mit übernimmt im Staat, sind ja durchaus welche, die die Demokratie auch stärken. Das heißt, da ist schon davon auszugehen, dass auch Leistungen eingestellt oder zumindest reduziert werden, die die Demokratie fördern. Aber ich glaube, wie das immer so ist, durch so Umbruchphasen entsteht auch was Neues. Und ich habe den Eindruck, dass wir mit der Kirche, mit den staatlichen Organisationen, mit den sozialen Einrichtungen, die sich um in erster Linie soziale, aber das sind am Ende auch politische Fragen beschäftigen, dass wir da neue Wege finden werden, wie wir gemeinsam mit neuen Netzwerken, mit neuen Synergien auch weiterhin unseren Auftrag erfüllen, als Kirche in den Staat hineinzuwirken und andersrum Impulse aus der Gesellschaft, aus den verschiedenen staatlichen Bereichen auch aufzunehmen und in Kirche wiederum reinzuspiegeln. Da sehen wir uns zumindest als Akademien schon auch als einen wichtigen Akteur, der das leisten kann und auch in Zukunft leisten möchte.
Sie haben ja zu dem Jubiläum gemeinsam mit anderen Partnern eine Parlamentsversammlung der ganz besonderen Art organisiert, und zwar mit 44 Vertreterinnen und Vertretern des globalen Südens, die sich über demokratische Fragen und globale Probleme ausgetauscht haben und im kommenden Jahr weiter austauschen werden. Was erhoffen Sie sich davon?
Als wir anfingen, damit uns zu beschäftigen, dass die Paulskirche ihr Jubiläum feiert, kam die Diskussion auf, was bedeutet denn dieses Symbol für Demokratie heute? Wie müssen wir heute über Demokratie sprechen? Wo sind die wunden Punkte? Wo kann man Dinge weiterdenken? Kam relativ schnell der Gedanke auf, das auf die globale Ebene zu heben, weil wir ja an vielen Stellen Globalisierung erleben, nur eben, wenn man über Demokratie spricht, eher weniger. Und das war unsere Intention, sozusagen auf zivilgesellschaftlicher Ebene mal darüber nachzudenken, wie kann Demokratie global gedacht und weiterentwickelt werden. Und genau das ist die Aufgabe oder das Ziel, das wir uns mit dieser Versammlung gesetzt haben, dass wir mit Menschen aus aller Welt zusammenkommen und gucken, wo liegen die Probleme, wie sind die Sichtweisen, die unterschiedlichen, weil nicht alle haben ja die weltliche Sicht auf Demokratie. Ne? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Und das wird jetzt ein sehr ausgiebiger und sehr umfassender Prozess sein, der jetzt hier in Frankfurt gerade seinen Anfang nimmt. Und das soll dann dezentral auch im Verlauf des Jahres stattfinden. Und dann trifft man sich nächstes Jahr wieder hier und versucht sozusagen diesen Prozess auch zu verstetigen und zu gucken, wie können wir perspektivisch bestimmte Fragen in diesem globalen Rahmen bearbeiten und an wen richten sich dann gegebenenfalls Resolutionen.
Heute vor 175 Jahren fand in der Frankfurter Paulskirche die erste deutsche Nationalversammlung statt. Ein demokratischer Meilenstein, über den ich mit Hanna-Lena Neuser gesprochen habe, der Direktorin der Evangelischen Akademie Frankfurt. Immer mehr Leute wollen auf Fleischprodukte verzichten, ob aus ökologischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen. Für Schnitzel, Steak oder verschiedene Wurstsorten gibt es schon einige Alternativen. Ein veganer Kochschinken mit Biss ist den Lebensmittelherstellern dagegen bislang noch nicht gelungen. Deshalb haben Studierende und Doktoranden der Universität Hohenheim ein halbes Jahr lang an einer Rezeptur getüftelt. Mit Erfolg. Gestern haben sie ihre kulinarische Erfindung präsentiert.
Die Konsistenz ist noch ein bisschen fester als normale Wurst, aber geschmacklich leicht wie Lachsschinken.
Ich habe keine gute Referenz, weil ich sehr lange Vegetarierin schon bin, aber es schmeckt mir sehr gut auf jeden Fall.
Die Konsistenz war halt anders, also da merkt man auf jeden Fall den Unterschied, aber geschmacklich war es sehr, sehr nah am Original.
Die dünnen, dunkelroten veganen Schinkenscheiben kommen bei der Verkostung vor der Mensa gut an. Manche Studierende haben noch nie zuvor Schinken gegessen, so wie Kübra. Sie ist Muslimin und isst deshalb kein Schweinefleisch. Der vegane Schinken ist eine Art Premiere für sie. Ihr Geschmackseindruck?
Irgendwie schmeckt es voll komisch, ich weiß nicht. Ungewohnt für mich. Also ich würde es eigentlich schon essen, es hat nicht diesen krassen Fleischgeschmack, aber schmeckt trotzdem normal.
Der Verzicht auf Schweinefleisch und Alkohol ist beim Einkauf gar nicht so einfach. Kübra muss jedes Mal auf das Kleingedruckte bei den Inhaltsstoffen achten.
Ja, natürlich. Ich muss immer alle Zutaten durchlesen, wenn ich irgendwas kaufe, weil da irgendwas Kleines sein könnte, was ich nicht essen darf. Auch Gelatine und so ist überall drin. Manchmal ist Alkohol irgendwo im Essen drin, da muss ich immer nachschauen. Wenn ich zu viele Dinge sehe, die mir nicht bekannt sind, dann lasse ich es eigentlich auch sein, aber vegan ist eigentlich immer safe.
Auch Shema ist Muslimin. Um das Schweinefleischverbot ganz sicher einhalten zu können, isst sie auswärts lediglich vegetarische oder vegane Kost.
Und aus was ist das jetzt?
Das ist aus Gluten, aus Weizenprotein. Dann ist da noch so.
Studentin Shema wagt einen Versuch mit dem veganen Schinken.
Ich kann es natürlich nicht mit echten Schinken vergleichen. Ich stelle mir zumindest so vor, dass Schinken so schmeckt. Natürlich weiß ich nicht, wie es wirklich schmeckt. Aber ich finde so Mundgefühl und Bissfestigkeit an sich alles gut, wirklich. Gefällt mir sehr.
Studentin Katharina ist keine Vegetarierin.
Schmeckt gut, die Konsistenz ist ein bisschen anders, aber ist trotzdem interessant. Also ich würde es auf jeden Fall essen.
Katharina kennt die Argumente, die für den veganen Schinken sprechen.
Einmal der Klimawandel und auch die ganzen Massentierhaltungen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Gründe, warum man sich nicht mehr so viel Fleisch ernähren sollte. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
An dem Projekt haben 2 Studentinnen und 4 Doktoranden der Uni Hohenheim mitgearbeitet. Einer der Doktoranden ist Sebastian Mannweiler. Für ihn bieten Alternativen wie der vegane Schinken die Chance, den Fleischkonsum zu reduzieren.
Die Entwicklung finde ich sehr positiv, dass eben immer mehr Menschen sagen, sie essen weniger Fleisch. Und das ist exakt der richtige Weg, um eben den CO2-Ausstoß zu verringern. Ist eben zu sagen, nicht jeder muss komplett auf Fleisch verzichten. So, dieses Extreme muss nicht sein. Aber wenn jeder einfach den Schritt geht, den er gehen kann und den er gehen möchte, dann hilft es sehr, sehr viel, in diese richtige Richtung zu kommen.
Utku Pasalkaya hat sich die Verkostung an der Uni Hohenheim nicht entgehen lassen. Ein gedeckter Frühstückstisch, Blümchen und Kinderzeichnungen, das gehört in vielen Familien zum Muttertag. Am Vatertag dagegen Pustekuchen. Soweit scheint es mit der Gleichstellung der Eltern noch nicht gekommen zu sein. Stattdessen Männerausflüge oder einfach gar nichts. Was sie vom Vatertag halten, hat Vera Tolksdorf Leute in Freiburg gefragt.
Die Väter gehen ja nur Bier trinken. Das bringt's irgendwie nicht richtig.
Vatertag, jo. Kann man eigentlich unter den Teppich kehren, finde ich.
Es gibt auch Kindertage, also warum soll es keinen Vatertag geben? Also,
ja.
Ich meine, es gibt für allen scheißrige Tag. Also das Vater soll eigentlich auch mit dabei sein.
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es zwei unterschiedliche gibt, weil nicht alle haben eine Mutter und einen Vater. Also ist es da auch schön, dann nochmal eine Unterscheidung zu haben. Oder vielleicht schätzt man jemand als Vater wert und könnte man da an dem Tag zum Beispiel diese Person dann wertschätzen, auch wenn es nicht der biologische Vater jetzt ist zum Beispiel.
Es wäre besser, einen Elterntag zu machen als einen
Vatertag oder Muttertag. Vor allem Muttertag hat ja so ein bisschen Beigeschmack aus unserer Vergangenheit, der mir nicht so liegt.
Man kann auch so, ja, Mutter und Vater separat feiern. Man hat zumindest zwei Partys dazu, ja, anstatt ein. Ja.
Man könnte so zwei Feiertage einführen, einfach frei für Eltern, unabhängig, ob jetzt männlich, weiblich.
Das wäre eigentlich ganz cool. Also wenn einfach beide Eltern anerkannt werden in ihrer Rolle als Verantwortliche für die Begleitung eines Kindes.
Heute ist nicht nur Vatertag, sondern auch der kirchliche Feiertag Himmelfahrt. Dass beide gleichzeitig stattfinden, ist kein Zufall. Der Leiterwagenausflug von Vätern in die Natur geht nämlich auf Himmelfahrtsprozessionen im Freien zurück, die einige Männer fröhlich umgemünzt haben. Doch was wird an diesem christlichen Festtag eigentlich gefeiert? Sabine Brütting fasst die Geschichte zusammen.
Ein Fußabdruck auf dem Ölberg. Das ist das Letzte, was Jesus auf Erden hinterlassen haben soll. Danach soll er direkt vor den Augen seiner Jünger in einer Wolke in den Himmel emporgehoben worden sein. Die Kapelle um den Fußabdruck in der Altstadt von Jerusalem erbauten die Kreuzfahrer um das Jahr 1150 herum. Christi Himmelfahrt beendet die irdische Existenz Jesu am 40. Tag nach seiner Auferstehung an Ostern. Er kehrt zurück zu Gott, seinem Vater. Seit dem 4. Jahrhundert wird Christi Himmelfahrt als eigenständiges Fest gefeiert. Und weil Ostern stets am Sonntag gefeiert wird, fällt Christi Himmelfahrt immer auf einen Donnerstag. Seit 1936 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Im Mittelalter gab es am Himmelfahrtstag Prozessionen, die es vereinzelt auch heute noch gibt, bei denen Menschen für eine gute Ernte beteten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die religiöse Bedeutung dieser Prozessionen aber mehr und mehr vernachlässigt. Ende des 19. Jahrhunderts schließlich zogen Männergruppen in und um Berlin an Christi Himmelfahrt los, um gemeinsam in der Natur oder im Wirtshaus das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Das ist ja bekanntlich auch heute noch so. Am Vatertag steigt die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss deutlich an, so das Statistische Bundesamt.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Nela Fichtner.